Okay, kommen wir zu unserem zweiten Vortrag. Alexej Walikow spricht über Jason AX. Alexej ist jemand, der uns allen das Leben unglaublich leicht machen möchte. Und deswegen finde ich es toll, dass du hier bist und uns Werbung für dein Projekt machst und uns zeigen kannst, wie wir leichter in JavaScript mit den vielen Standards arbeiten können.
Vielen Bitte. Dank, Daniel. So, guten Tag. Ich möchte zuerst fragen, wer von uns hier Entwickler sind? Wow, sehr gut. Wunderbar. Jetzt, wer arbeitet mit JavaScript oder Webmapping? Gut, ich glaube, ich muss fast gar nicht erzählen. Oder mindestens ein Publikum ist sehr gut. Was ich heute zeigen möchte, ist ein Projekt von mir, was ich selber als Open Source entwickelt habe, was hoffentlich, so wirklich wie Daniel gesagt hat, Leben in JavaScript und OGC-Diensten in diesem Bereich ein bisschen einfacher machen kann. Mein Name ist Alexej Walikow. Ich war vorher bei wunderbarer Firma Dizzy, bin mittlerweile bei der Deutschen Bahn, möchte jetzt auch jetzt ein bisschen einen Seitensprung machen und das hier annoncieren. Wir machen am nächsten Wochenende, also nicht ich direkt, aber die Kollegen machen ein Hackathon, wo der Fernverkehr in Deutschen Bahn gewisse Daten, ich weiß noch nicht, welche Daten genau, zur Verfügung stellen wird und da kann man wirklich mit diesen Daten auseinandersetzen und was Tolles machen. Ich finde, das ist eine ganz tolle Geschichte, weil das ist eine der ersten Initiativen von den Deutschen Bahnen, tatsächlich Richtung Open Data zu gehen. Und wenn wir das unterstützen, wenn wir da erscheinen und was Tolles machen, dann vielleicht wird es in der Tat mehr geben und vielleicht wird es in der Tat mehr APIs geben und so weiter und so fort. Alle sind herzlich eingeladen, man muss kein Bahner sein, also alle können da rein. So, aber das ist jetzt nicht mein Punkt. Was ich eigentlich schon seit Jahren mache, ist unter anderem GIS und Webmapping. Ich habe in diesem Jahr an GIS2Go mitgearbeitet damals und bin momentan bei der Bahn, mache dann die interne Anwendungen, die auch so sehr stark Richtung Webmapping und GIS gehen. Hier ist zum Beispiel eine, das was da links steckt, das sozusagen ein neues Projekt von uns, da geht es um Fahrplan, Netzwerke und so weiter und so fort. So. Und im Webmapping-Bereich, Webmapping spricht mittlerweile und heißt mittlerweile fast ausschließlich JavaScript. Macht jemand Flash oder, keine Ahnung, Silverlight? Okay, gut. Ich habe keine Kommentare, also mein Beileid. Genau, also Webmapping heißt JavaScript und JavaScript spricht nativ JSON, ja, also eine XML-Zeiten, was irgendwann mal 98er war, das ist jetzt nicht mehr Stande Dinge. Wir alle machen JSON und mögen und lieben JSON, aber die GIS-Standards, die wir alle haben, das, was unser toller OGC macht, die sind alle eigentlich fast ausschließlich durch XML-Schemata spezifiziert und das sind eigentlich die XML-Standards. Ich würde mal sagen, das ist eigentlich sehr toll, dass wir diese Standards haben. Wenn wir die nicht hätten, dann hätten wir wirklich eine sehr heterogene Welt bei GIS. Deswegen die Tatsache, dass wir diese Standards haben, das ist gut. Allerdings, das ist wie gesagt, das ist alles XML-Schemata, auch ziemlich schwergewichtig. Über 50 Schemata, knapp 100 einzelnen Versionen. Die Versionen, die teilweise auch relativ große Sprünge machen, wenn man zum Beispiel Gmail 2 mit Gmail 3.2.1 vergleicht, das sind schon so ein bisschen unterschiedliche Welten und das ist eigentlich eine Menge Holz, ja, also knapp 8 Megabyte von Schemata, einige hunderte von einzelnen XSD-Dateien. Und wenn wir jetzt zurückspringen, wieder mal das mit JavaScript zu verheiraten, das ist einfach aufwendig. So. Normalerweise so eine Kommunikationspattern, was man da üblicherweise hat, ist ungefähr dieser. Ja, also der Client sagt, gib mir Get Capabilities. Der Server antwortet mit einem Stück XML. Der Client sagt, okay, ich will jetzt diese Operation zum Beispiel Get Feature ausführen. Und der Server antwortet wieder mal mit einem Stück XML. Also der Client, der muss eigentlich mit diesem XML irgendwie umgehen können. Und jetzt haben wir, ich hoffe, dass dieser JavaScript-App da links hat mir unglücklich, ausreichend unglücklich gelungen zu zeichnen. Der würde eigentlich sehr gerne JSON sprechen, kann aber nicht, muss XML machen, weil eben ja OGC und Standards und XML und was auch immer. So, und das, was ich heute zeigen möchte, das Bibliothek von mir, ich hoffe, das kann eine Lösung anbieten. Ich sage nicht, dass das eine ultimative Lösung ist, aber das ist mindestens das, was das Leben hier hoffentlich sehr vereinfachen kann. Das ist eine Bibliothek, was ich geschrieben habe oder maßgeblich mitentwickelt. Das heißt JSONIX. Und was ist JSONIX? Das ist eigentlich nichts weiter als ein Konvertierungswerkzeug zwischen XML und JSON und hat ein paar netten Eigenschaften, über die ich jetzt auch erläutern würde. So, JSONIX läuft in Browsers, also das ist sehr browserkompatibel. Ich würde mal sagen, auf dem Niveau von, ja, da wo OpenLayers läuft, wird JSONIX auch laufen. Das läuft nicht nur in Browser, sondern auch in Node.js. Also man kann das direkt einfach in Node.js verwenden und es ist auch so, dass das Ding wird eigentlich mit Node.js getestet und gebaut und sehr viele Tests werden da ausgeführt mit Node-Unit und so weiter. Deswegen es ist dort getestet. Das läuft mit unterschiedlichen Modulformaten wie AMD, CommonJS, kennt sich mit XML-Namensräumen sehr gut aus, unterstützt die Typen, auch die interessante Geschichten wie zum Beispiel die Qualified Names und so weiter, wo man im OGC-Umfeld sehr viel damit rumschlagen kann. Ich zeige jetzt ganz kurz ein Beispiel. Das ist eigentlich ein Konvertierungswerkzeug, was ich hier präsentiere, deswegen ist es eigentlich nicht sehr repräsentativ. Ja, ich wollte nur sagen, dass das läuft, dass man kann das in JS Fiddle ausprobieren und hier ein Stück XML, das ist WMS Capabilities und wenn man das mit JSONIX konvertiert, dann kriegt man ein relativ schönes JSON zurück. Ja? So. Wie das so in Code funktioniert, man erstellt zuerst mit einigen Mappings erstellt man so ein Converter-Objekt, das heißt Anmarschale, um zu passen, kann damit dann XML passen und bekommt Ergebnis dann als in eine Callback-Funktion zurück. So, und ich würde mal behaupten, JSONIX erstellt schönes JSON. Das ist, Schönheit hat natürlich unterschiedliche Definitionen, aber ich würde mal behaupten, das, was wir rechts haben, ist relativ schönes JSON. Das kann man leicht lesen, das kann man ziemlich leicht verwenden. Und das entspricht sehr genau dem XML. So. Und JSONIX ist bidirektional, das kann das nicht nur parsen von XML in JavaScript, sondern man kann das auch zurück umwandeln. Diese Bidirektionalität, oh gut, dass ich das ausgesprochen habe, funktioniert einfach reibungslos. Viele Tests, die ich in der Bibliothek habe, die machen solche Roundtrips. Die fangen mit XML, konvertieren das in JSON, konvertieren das zurück in XML und XML Alpha und XML Omega sollen gleich sein. Und das wird an sehr vielen Stellen erreicht, bis auf ein paar syntaktischen Geschichten. So, das Gleiche mit JSON, ohne JSONIX. Also JSONIX ist ein Converter, das ist eigentlich gar nichts Neues. In OpenLayers 3 gibt es auch ein WMS Capabilities Format. Wenn man das ausprobiert, das von Codeumfang sitzt auch ziemlich ähnlich. Aber interessant ist da wirklich mal ein bisschen in Code zu gucken, wie ist es. Ich hoffe, das ist nicht lesbar. Also ich habe das speziell unlesbar gemacht, um klar JSONIX ein bisschen hervorzuheben. Also wenn man in diesem Format reinguckt, was man da sieht, ist 800 Lines of Code, von einem Code, der ungefähr das macht. Jetzt lesen wir bitte diesen Attribut von XML, jetzt lesen wir bitte diesen Attribut von XML und so weiter und so fort. Das ist händisch geschrieben. Ich weiß nicht, ob er da, also da muss ich dann Richtung Bart gucken, ob er damit wirklich Spaß hat. Nein? Warum denn nicht? Ich meine, aber manche schon, es gibt so und so Leute. Also das ist einfach mal, mein Punkt ist, das ist aufwendig, man muss extrem aufmerksam sein, um wirklich das richtig gut hinzubekommen. Das ist schwierig, das ist Verlust einfach von Energie, die an andere Features, in die anderen Features reinfließen konnte. Das muss man eigentlich nicht machen. Das ist mein Punkt mit JSONIX heute. Ja? JSONIX ist ein XML-JavaScript-Konvertierungstool und wenn man NPM.js dann forscht, dann kriegt man knapp 20.000 Ergebnisse dafür. Die Frage ist, warum jetzt noch eins? Ja? Also warum habe ich mir all diese Mühe gemacht, um das zu entwickeln? JSONIX hat einige unique Features, also wirklich mal die unikale Features, die ich sonst nirgendwo gesehen habe. Wichtigste ist, JSONIX ist struktur- und typsicher. Ich werde jetzt gleich erläutern, was das bedeutet. Was bedeutet Struktursicherheit? Gucken wir diesen XML links an. Der hat hier irgendwo in der Mitte ein Leerelement. Und jetzt ohne XML-Schema dazu zu kennen, ohne wirklich ein Format des XML zu kennen, ist es nicht möglich zu sagen, sollte das jetzt ein Array sein, können wir da mehrere Layers erwarten oder nicht. Allein aus XML-Instanz kann man das nicht ableiten. Man muss wirklich das Schema kennen. So. Und JSONIX ist struktursicher. JSONIX kennt Struktur von XML, JSONIX kennt Mappings, die zwischen XML und JavaScript konvertieren, und da kann wirklich aufpassen, dass man verlässliche Strukturen bekommt, dass man immer die gleiche Strukturen bekommt und muss nicht unterscheiden, okay, wird das jetzt ein Array sein oder sonst irgendwie. Man muss das in eigenem Code nicht berücksichtigen, weil man immer eine verlässliche Struktur bekommt. Also in JSONIX bekommt man hier immer ein Array, weil irgendwo in dem Mapping steht, dass das Collection true ist. Ja? Und daraus weiß JSONIX, dass das sollte ein Collection sein. Und es wird immer in JSON ein Array produzieren dazu. Verlässliche Strukturen bedeuten für euch, also für die Entwickler, bedeuten einfacher Code. Ja, weil man muss da weniger aber und wie und vielleicht hier kann was anderes sein. Also man kann sich einfach darauf verlassen, dass es immer so wird. So. Was bedeutet Struktur-Typsicherheit? Also hier habe ich eigentlich, ich dachte, ich mache da wirklich mal eine Quizfrage. Diese Queryable 1, was ist das für ein Typ? Wer weiß das? Boolean. Warum ist das Boolean? Weil das so ins Schema steht. Wenn man das einfach so anguckt, dann konnte man denken, das ist vielleicht mal ein Integer. Ja, also 1 ist normalerweise ein Integer, aber in XML-Schema 1 ist auch eine korrekte Ausprägung für ein boolisches Typ. Und in XML-Schema zu WMS steht, dass das ein Boolean ist. Wenn man diese Information in Runtime nicht hat, dann weiß man das nicht. Da produziert man vielleicht, man guckt, oh, das sieht so wie ein Integer aus, wir machen da ein Integer. Ist es aber so nicht. JSONIX ist typsicher, der kennt wieder mal die Typen aus dem Mapping und kann das auch entsprechend konvertieren, dass man nachher als Entwickler das nicht mehr machen muss. Ja, also man muss, wenn man JSONIX verwendet, muss man nachher nicht die Strings dann gucken und selber dann nochmal konvertieren. Man muss das nicht machen. Und JSONIX kennt sehr viele Typen out of the box, also sehr viele eingebaute Typen von XML-Schema und kann die konvertieren. Nicht nur einfache Geschichten wie zum Beispiel Boolean oder Integers und so weiter, sondern JSONIX kann auch die Q-Names. Also Q-Names sind wirklich problematisch, da muss man diese Namensräume, Definitionen durch XML wirklich mal durchkalkulieren, welche Namensräume jetzt definiert sind, aber JSONIX macht das. Und kann dann auch zum Beispiel so Binary-Typen, also Hex-Binary oder Base64 konvertieren. Eigentlich fast einen gesamten Baum. Falls da was fehlt, dann können wir das sicher sehr schnell nachbauen. Und JSONIX konvertiert diese Typen eben automatisch, dass man wirklich in JSON dann richtige Typen bekommt. Also bei Queryable bekommt man True, weil das eben so in dem Mapping steht. Ja? Automatische Konvertierung von Typen bedeutet wieder mal weniger Arbeit für die Entwickler. Also ich kümmere mich darum, dass ihr weniger Arbeit habt mit der Bibliothek. Das ist mein Einlass mit JSONIX. Es ist weniger Arbeit, weil man das selber nicht machen muss und man ist garantiert, dass man immer die richtigen Typen bekommt. Man kann einfach davon ausgehen, das ist einfach per Design und per Definition garantiert. So. Um das alles zu machen, verwendet JSONIX deklarative Mappings. Wir unterscheiden deklarativ von imperativ. Imperativ ist wirklich ein Programm. Ja, wir schreiben ein Programm, das konvertiert. Und JSONIX beschreibt einfach mal die Strukturen, dass wir haben WMS Capabilities. Das ist ein komplexer Typ, besteht aus gewissen Eigenschaften. Und die Eigenschaft zum Beispiel einzelne Capability ist wieder mal ein komplexer Typ. Der hat wieder Eigenschaften, die haben Typen und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich ein Modell. Das ist eine Beschreibung des Modells eher mehr, als es eine imperative Definition, dann wie muss man das in der Tat konvertieren. So. Die Mappings, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, die Mappings, da steht sehr viel in Mappings drin. Diese Konvertierung, was konkret konvertiert werden muss, steht in Mappings drin. Das funktioniert in beide Richtungen. Und diese Mappings sind für die Struktur und Typsicherheit, die sind einfach essentiell. Wenn man diese Mappings nicht hat, weiß man nicht, was da drin ist. Und kann man das selber nicht muss man selber quasi darum kümmern. So, jetzt noch eine ganz tolle Feature, das wäre dann so wirklich mal ein Killer-Feature. Diese Mappings, die ich jetzt vorher gesagt habe, die kann man aus XML-Schemata generieren. Also man muss die nicht selber schreiben. Ne? Ja, so eine kleine Pause, ob das jetzt gut angekommen ist. Also was man in der Tat... Also, was man in der Tat machen kann, das ist jetzt blöd ein bisschen so mit Befehlen und so weiter, aber man kann ein Schema nehmen, also ein UGC-Schema nehmen, das mit dem JSONIX-Schema in den JSONIX-Schema-Compiler reinschmeißen und der produziert da ein Mapping. Ja, man muss das selber nicht schreiben. Ja? Und man bekommt diesen Mapping und diesen Mapping kann man dann sofort in JSONIX reinstecken und sagen, okay, jetzt konvertiere mir bitte zwischen XML und JavaScript hier. Das heißt, der Aufwand, um das eben zu machen, dadurch, dass diese Mappings auch produziert werden, wird noch geringer und geringer und geringer. Ja, kauft das ist kostenlos. So, hier muss ich wirklich diesen Facepalm hier so, gut, hat's gut geklappt. Das Problem ist mit diesen Kompilierungen, dass es relativ schwierig ist. Wer sich mit Schemata von OGC auskennt, weiß, dass die eigentlich saukompliziert sind, verwenden einander, teilweise relativ, teilweise absolut inkludiert, da gibt es Namenskollision, da gibt es einfach alles Mögliche. Und diese Schemata kompilieren ist einfach nicht leicht, da braucht man eine gewisse Expertise in dem Umfeld, um das wirklich mal schaffen zu können. Um das wieder mal rum leichter zu machen, gibt es ein strikt gesagt unoffizielles OGC-Schemas-Projekt. Ich möchte hier keine Trademark-Verletzungen und so weiter haben. Also es gibt ein OGC-Schemas-Projekt, der die wesentliche oder am meisten verbreitete und verwendete Schemata bereits kompiliert und produziert eben diese Mappings, die man einfach dann out of the box verwenden kann, sofort, ohne dass man selber was machen muss, ohne dass man selber kompilieren muss. Da gibt es so circa 20 Schemata mit 50 einzelnen Versionen, die schon vorhanden sind und die kann man einfach aus NPM.js oder Boa oder Maven Central ziehen und direkt in eigenem Projekt verwenden. Sieht ungefähr so aus, wenn ich meinen Kontext mache, dann sage ich, welche Schemata ich brauche. Ich muss die dann irgendwie inkludieren. Das geht entweder mit Require, wenn man CommonJS verwendet oder durch andere Modulformate. Man kann das einfach in ein eigenes Programm dann reinziehen und schon läuft der JSONIX. Ja? Und schon kann er in diese Schemata konvertieren. Das hier ist konkret ein Beispiel für CSV 202, was auch kein ziemlich weit groß bedientes Format ist. Und das kann dann JSONIX. JSONIX in Einsatz, ich habe nur ein praktisches Beispiel, dank Bart. Das ist ein Boundless Geo Web Processing Service UI. Diese Entwicklung verwendet JSONIX unter der Haube, um WPS, WFS, WCS und WPS dann wieder mal hin und zurück zu konvertieren. Das sind schon zwei, drei Spezifikationen im Spiel. Und JSONIX macht hier sowohl Parsing von Git Capabilities und Beschreibungen von Prozessen, wie auch einen Zusammenbau von Execute Requests, der dann letztendlich Richtung Service läuft. JSONIX ist an sich nur ein XML-JavaScript-Konvertierungstool, also nicht mehr wirklich. Es ist kein Client, es ist noch keine API, was dann sofort erlauben würde, dann aus JavaScript dann ein, keine Ahnung, WMTS-Service anzusprechen und so weiter. Genau das wäre im Fokus des Projekts OVS.js. Wir hatten gestern so eine Art Treffen dazu mit Entwicklern. Das ist ein ganz, ganz neues Projekt. Wird wahrscheinlich, also mindestens die aktuelle Idee gehen, in die Richtung, dass da JSONIX unter der Haube verwendet wird. Vielleicht auch nicht, aber mindestens das Vorhaben, um ein Standard-JavaScript-API für die OVS-Dienste zu erstellen, finde ich sehr, sehr gut, sehr begrüßenswert und auch eine Einladung für euch alle, da in dem Projekt teilzunehmen. So, ich bin jetzt am Ende meiner Präsentation. Jetzt eine kurze Takeaway. JSONIX ist eine mächtige Open-Source-Bibliothek für die XML-JavaScript-Konvertierung, läuft in Browsers, läuft in JS, ist bidirektional, ist struktursicher und typsicher, verwendet deklarative Mappings, die aus XML-Schemata kompiliert werden können, aber nicht müssen, weil es OGC-Schemata-Projekt gibt. Und meine Hoffnung ist, dass wenn man die JSONIX verwendet, kann man einfach sehr viel Aufwand aus diesen mühsamen XML-JavaScript-Konvertierungen aus eigenen Projekten einfach mal rauswerfen und auf wirklich spannende Dinge konzentrieren. Einladung für euch, guckt man das Projekt auf dem GitHub, vielleicht wird einer oder andere von euch das dafür eine Verwendung finden. Vielen Dank.
So. Gibt es Fragen, Anmerkungen, Kommentare?
Entweder ist nicht angekommen oder ich habe alles toller zu
verstanden. Alle sind alle erschlagen, alle sehr beeindruckt.
Ja, danke.
Also ich kann nur sagen, alles gut. also ich finde es hervorragend, die Bibliothek, und du hast doch, glaube ich, mit dieser Open Layers Slide da gezeigt, wo das Capabilities Dokument, glaube ich, oder irgendwas anderes da so händisch gepasst wurde. Im Grunde, ich spreche da jetzt nicht fürs Projekt oder so, aber ich würde das sehr gerne ersetzen durch irgendwie sowas, was da beispielsweise JSONIX ist, weil es fehleranfällig ist und auch nicht die Kernaufgabe von OpenLayers meiner Meinung nach, irgendwelche XMLs nach JavaScript quasi zu parsen. Also erstmal Riesenlob, super Vortrag und schöne Bibliothek und hoffentlich wird das OBS.js ähnlich cool. Also das wäre so meine Hoffnung.
Super, danke sehr.
Bist du vielleicht auch in einigen OGC-Standardisierungsgremien mit drin? Weil ich weiß zum Beispiel aus der CityGML-Standardisierungsgruppe, dass die vorhaben, also die ist es geplant, dass man zukünftig das Informationsmodell, also das UML-Diagramm, von dem Encoding trennt, dass man nachher der User entscheiden kann, in welcher Sprache er das encoden will. Also dass man dann zwischen JSON und XML hin und her springen kann. Also dann wäre später am Ende natürlich so ein JSON-Tool, so ein JSONX-Tool cool, um das hin und her zu konvertieren, aber dass dann auch das JSON, also das, weiß ich nicht, das CityJSON oder so, dass das dann auch dem Standard entspricht, der da vorgegeben ist. Also ich weiß nicht, bist du da dran an den?
Nee, nicht wirklich. Also ich muss sagen, ich bin so ziemlich Indie hier. Also ich bin auch nicht mal bei einer Open-Source-Firma. Das mache ich als selber, ist auch nicht von der Bahn oder sowas. Ich war mal in einigen Gremien, OGC-Gremien drin, als ich bei diesen noch war. Da bei WPS habe ich zum Beispiel teilgenommen. Allerdings, das sind zwei unterschiedliche Ebenen. Ich hoffe wirklich, dass OGC irgendwann mal tatsächlich JSON macht, ja, dass die das tatsächlich, aber da müssen wir vielleicht noch ein paar Jahre warten, weil aktuell sehe ich da keine zentralisierte Trends einfach mal, das wirklich in großem Stil zu machen. Mhm. Es gibt einige Spezifikationen, wo JSON schon eine Rolle spielt, aber das, was ich bisher gesehen habe, ist zum Beispiel XSLT, also wirklich XSLTs, die zwischen XML und JSON konvertieren, und das ist auch nur punktuell an einigen Spezifikationen. Der Stärke von JSONIX und von diesem Einsatz ist, dass man kann damit eigentlich alle Schemata machen. Ja? Also diese 20 Spezifikationen, ich muss gestehen, ich habe vielleicht von 3 oder 4 ein bisschen Ahnung. Die andere haben einfach die Leute irgendwie bestellt über die GitHub-Issues und ich habe die einfach mal kompiliert. JSONIX bietet einen generischen Einsatz. Das ist ein Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, jetzt auch wenn OGC sich irgendwann mal Richtung JSON bewegen wird, die Frage ist, bis wann werden die Vendors das auch nachmachen. Also da sind wir, ich glaube, Jahre noch davon entfernt, wo wir standardisierte JSON-OGC-Dienste haben. Und JSONIX bietet jetzt schon mal eine Lösung. Vielleicht, was da vielleicht mal in Frage kommen kann, ist, dass diese Formate, was der JSONIX macht, vielleicht kann man die einfach mal als sozusagen als Basis für die JSON-Formate, für die OGC-Dienste nehmen. Vielleicht mal. Kann man das, ich kann das auch nicht bestimmen. Ja. Also ich bin nur ein Tool, Erzeuger oder Entwickler und hoffe, dass dieser Tool euch einfach ein bisschen Aufwand sparen kann.
Ja, was passiert denn, wenn das Schema erweitert wurde? Zum Beispiel gerade im OGC-Bereich gibt es zum Beispiel erweiterte Capabilities durch Inspire, dass man ein weiteres Schema da mit eingefügt hat. Lässt sich das dann noch deserialisieren oder fehlen dann die Informationen oder wie wird damit umgegangen?
Sehr gute Frage. Das fällt so ein bisschen unter die Versionierung von Schemata, aber da gibt es unterschiedliche Aspekte. Ein Aspekt ist, viele Schemata von OGC können miteinander kombiniert werden, ja, dass man, also CSV zum Beispiel verwendet man mit Dublin Core oder mit ISO 19139 und das sind im Prinzip die Richtungen. JSONIX kann mit mehreren Schemata gleichzeitig umgehen. Man kann also wirklich einen Kontext bauen, der mehrere Spezifikationen gleichzeitig beherrscht. Die kollidieren nicht. Das ist nur Teilaspekt, weil da kann man in der Tat zum Beispiel CSV mit Dublin Core oder mit ISO oder gleichzeitig mit beiden machen. Es gibt da einen anderen Aspekt, der technisch viel schwieriger ist und auch konzeptuell viel schwieriger ist, und zwar die Versionierung von Schemata. Wenn man zum Beispiel von WMS 1.1.1 auf I3.1.3.0 geht, dann ist das Schema ein bisschen anders. oder wenn man, wie gesagt, diese Beispiele mit GML 2, GML 3, 3, 2, 1 und so weiter, das ist wieder mal unterschiedliche Geschichten. Da gibt es eine technische Möglichkeit innerhalb von JSONIX, das zu machen, und zwar genau mit den Mappings, weil die Mappings, die können auch so ein bisschen konfiguriert werden, und wenn man es wirklich schafft, die Strukturen dann so zu konfigurieren und so anzupassen, dass die Eigenschaften gleich heißen und gleiche Typen haben, dann ist das im Prinzip in gewisser Weise zwischen Versionssprüngen immer noch kompatibel. Das heißt, Endentwickler kann davon ausgehen, dass hier immer noch ein Layer, ein Collection wird und von diesem Typ. Das löst das Problem nur zum Teil, weil es gibt auch Abweichungen, die nicht kompatibel sind. Gut, an der Stelle muss man wirklich entwickeln, muss man wirklich Adaptoren bauen, die das adaptieren, aber eben das kann man auch innerhalb von JSONIX machen. Man kann da auch Adaptoren konfigurieren, die zum Beispiel ein GML-Geometrien in OpenLayers-Geometrien konvertieren. Sowas kann man bauen. Ist Aufwand, wird dann unter der Haube von JSONIX angewendet, muss man ein bisschen mitentwickeln. Meine Hoffnung ist in der Tat, also ich muss auch gestehen, es gibt momentan keine praktische Erfahrung genau mit dieser Frage, aber theoretisch sollte das klappen. Meine Hoffnung.
Ich hatte auch noch eine Frage, vielleicht in eine ähnliche Richtung. Ich weiß nicht, ob du auch die Extension-Elemente vielleicht gemeint hast. Also die OGC-Spezifikationsgremien merken halt, wir können so generisch arbeiten, wie wir wollen und so abgehobene, abstrakte Modelle haben, wie wir wollen. Es ist immer noch nicht das, was die Leute praktisch nutzen wollen. Deswegen machen sie einfach überall Extension-Elemente rein mit XSD-Anytype, wo irgendwas drinstehen kann, was vielleicht auch nicht schematisiert ist. Wie geht JSON Dynamics damit um?
Sehr gute Frage. Also das ist eine Feature, was in JSONIX out of the box eingebaut ist. Und zwar JSONIX erlaubt, ich würde mal so sagen, halbstrukturierte Strukturen, das ist jetzt blöd ausgedrückt. Also wie das funktioniert, man kann ein Element oder eine Eigenschaft als any element bezeichnen. Das wird normalerweise auch automatisch produziert, wenn man AnyType oder XSD-Any hat, oder solche Geschichten. Und dann passiert Folgendes. Wenn JSONIX das, zum Beispiel diesen XML-Anmarsch schaltet, dann guckt er auf diesen Element und schaut in den Kontext, ob er diesen Element aus irgendeinem Mapping kennt. Wenn der das aus dem Mapping kennt, dann wird das in eine JSON-Struktur anmarschiert. Das heißt, du bekommst da wirklich ein JSON. Wenn das nicht der Fall ist, das heißt, dass irgendeine Extension, was unbekannt ist in diesem Kontext, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wird es komplett übersprungen, das kann man konfigurieren, oder wird es als DOM quasi anmarschiert. Das heißt, du kannst da immer damit irgendwas machen, aber das ist kein JSON. Ja? Aber wenn Mapping da ist, dann wird es anmarschiert und bekommst zum Beispiel, wenn Dublin Core bei CSV konfiguriert ist, dann bekommst du auch Dublin Core, ja? Als JSON und nicht als DOM oder XML. Also ist auch berücksichtigt. Wir haben dann vieles gedacht. Ich glaube, wir müssen schon abrunden.
Okay. Danke für die Frage.
Vielen Dank.